Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Geahnt haben wir es ja alle irgendwie, aber es ist immer gut, wenn auch mal gezielt nachgeschaut und aus Ahnung Gewissheit wird. So gut, so intensiv wie in der Schule haben die Kinder in Corona-Zeiten zu Hause nicht gelernt. Das ergab jetzt eine Untersuchung des IFO-Instituts und bestätigte damit, was die meisten schon vermutet hatten. Natürlich ist diese Erkenntnis nur ein Teil der Untersuchung, mehr dazu gleich. Darüber hinaus beschäftigen wir uns unter anderem mit einem Bankenskandal in Österreich, bei dem man umgehend an den Fall Wirecard in Deutschland denken muss, allein schon was die Überprüfung der Bank betrifft. Und wir schauen auf den Urlaub in der Türkei, wo auf mehr deutsche Gäste als bisher gewartet wird. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start aber der Blick auf die Schulkinder und das Lernen zu Hause in Corona-Zeiten. Wie lief es? Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Das hat das Münchner IFO-Institut erfragt und damit Diskussionsgrundlagen geliefert, welche Lehren wir aus all dem ziehen können und ziehen sollten. Einzelheiten dazu von Axinia Weihrauch.
Warum digitales Lernen nicht so gut funktioniert hat, dafür gibt es viele Gründe.
Leider saß ich sehr viel am Computer und das hat halt wahrscheinlich diese Lernmoral geschwächt. Also ich habe auch weniger gemacht für die Schule.
Mir fehlt sehr der Druck, den man in der Schule hat, wenn man eine Aufgabe macht, dass man die dann in einer bestimmten Zeit abgeben muss.
Ich hatte Schwierigkeiten zu Hause zu lernen. Ich habe auch eine kleine Schwester zu Hause, die halt nicht im Kindergarten war, sondern ich hatte schon einen ständigen Lernpegel.
Mein Kind hat viel weniger gelernt als sonst. Das sagen 64% der Eltern, die für die Umfrage des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik befragt worden sind. Larissa Ziro.
Das denken besonders oft Nicht-Akademiker-Eltern und Eltern von leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern.
Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten hatten laut der Elternbefragung im Schnitt weniger individuellen Kontakt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. Sie bekamen weniger Rückmeldung und hatten weniger Online-Unterricht in der Klasse. Diese Unterschiede liegen nicht nur an den Lehrkräften, sagt Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, sondern auch daran, wie gut manche Schülerinnen und Schüler zu erreichen waren.
Selbst wenn man optimal digital aufgestellt wären, würden wir auch noch feststellen, dass die Schere in solchen Fernunterrichtsphasen zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwächeren Schülern aufgeht, weil leistungsschwächere Schüler, gerade Schüler mit Sprachproblemen, die leben sozusagen vom Präsenzunterricht, von der direkten Förderung, vom direkten Kontakt mit Lehrkräften, auch von sozusagen einer stärkeren Kontrolle.
Viel wichtiger als regelmäßigen Online-Unterricht findet Meidinger, dass die Kinder und Jugendlichen individuelle Rückmeldung auf gemachte Aufgaben bekommen. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Lehrkräfte schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen könnten. Auch Bayerns Kultusminister Michael Piazzolo hält mehr Feedback für wichtig.
Ich halte es für ganz wichtig, vielleicht noch wichtiger als reine digitale Unterrichtsformen, dass der Kontakt da ist, auf welcher Form auch immer. Feedbackkultur, dass man miteinander im Kontakt bleibt, die Lehrerinnen und Lehrer zu den Schülern und zu den Eltern. Und das wollen wir weiter stärken.
Eine verpflichtende Regel, wie oft beispielsweise digitaler Unterricht stattfinden muss, lehnt Piazzolo jedoch ab. Das müsse vor Ort selbst entschieden werden. Dass Schülerinnen und Schüler laut der Umfrage des IFO-Instituts während der Schulschließungen nur etwa 3,5 Stunden am Tag gelernt haben, sieht Hans-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband nicht so problematisch.
Wenn die wirklich intensiv genutzt worden sind, man konzentriert an seinen Aufgaben saß, dann könnte das teilweise einen ähnlichen Effekt gehabt haben, als wenn man einen Tag in der Schule verbringt. Aber das ist eben das Problem, dass vielfach eben dann diese Intensität gefehlt hat.
Was genau und wie intensiv die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, das konnte die Umfrage so nicht erheben, sagt Ludger Wössmann vom IFO-Zentrum für Bildungsforschung. Trotzdem zieht er Schlussfolgerungen aus den Zahlen.
Man sollte versuchen, die Schulen so weit und solange es geht für den Regelbetrieb jetzt offen zu machen und offen zu halten.
Und wenn das wegen des Infektionsgeschehens nicht klappen sollte, müsse schneller und besser auf Online-Unterricht umgestellt werden.
Schulkinder in der Corona-Krise, Axinia Weihrauch berichtete. Die Parallelen sind offensichtlich. Es fehlte Geld, es wurden Guthaben frei erfunden und die Prüfungen des Bankgeschäfts waren auch nicht so, wie man sie sich wünscht. Das klingt alles nach dem Bezahldienstleister Wirecard. In diesem Fall geht es aber um einen Bankenskandal in unserem Nachbarland in Österreich, genauer im Burgenland. Die Bank ist inzwischen dicht und alle fragen sich, wie konnte das nur passieren? Klingt mit Blick auf Wirecard sehr vertraut. Barbara Leidl erläutert den Hintergrund der Geschichte.
Wegen maßloser Überschuldung wird Mitte Juli die Commerzialbank Mattersburg im Burgenland von der Finanzmarktaufsicht geschlossen. Mit diesem Schritt gerät der Stein aber erst ins Rollen. Ermittler der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts gehen jetzt dem Verdacht der Bilanzfälschung und Untreue bei der Commerzialbank nach. Österreichischen Medienberichten zufolge fehlen bis zu 690 Millionen Euro in der Bilanz, bei einer Gesamtbilanzsumme von 800 Millionen Euro. Vorstand der Finanzmarktaufsicht Helmut Ettel.
Wir haben in der Vorprüfung verschiedenste Unplausibilitäten entdeckt und haben dann uns entschlossen, die Positionen dieser Bank bei anderen Banken genau abzufragen und haben auch die anderen Banken befragt, ob hier diese Gelder, die angeblich vorhanden sein sollten, vorhanden sind und haben von diesen Banken die Information erhalten, dass sie keine Geschäftsverbindung mit der Mattersburger Bank unterhalten. Und das war für uns natürlich ausschlaggebend, dass wir gewusst haben, da gibt es einen ganz großen Kriminalfall.
Es sei ein Rätsel, so Ettel, warum das den Wirtschaftsprüfern nicht aufgefallen sei. Es geht um frei erfundene oder weit überhöhte Kredite, Guthaben oder Schecks von Kunden, die die Bank zum Teil gar nicht hatte. Und die Frage, wann, in welchem Umfang und mit wem Scheingeschäfte begonnen haben und wer wie davon profitiert hat. Das allein ist schon genug Stoff für einen Skandal, aber es geht weiter. Am Tag vor der Schließung hat sich der Bankchef selbst angezeigt. Davon hat die Landesregierung Burgenland Wind bekommen, sich bei der Finanzaufsicht erkundigt und von der bevorstehenden Schließung der Bank erfahren. Brisant: Eine landeseigene Gesellschaft hat noch an dem Abend versucht, 1,4 Millionen Euro auf ein Konto bei einer anderen Bank zu transferieren. Das hat SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil im ORF bestätigt.
Natürlich ein Geschäftsführer, der sein Unternehmen vertreten muss, der in weiterer Folge für Steuergeld verantwortlich ist, hat es dann auch versucht in den Abendstunden.
Allein wegen der Buchungsmechanismen beim Online-Banking klappt die Übertragung nicht mehr rechtzeitig, denn kurz vor Mitternacht wird die Bank geschlossen. Derweil überschütten sich die regierende SPÖ und die ÖVP in der Opposition mit Schuldzuweisungen. Es geht auch um eine Parteispende und ein zurückgetretenes Regierungsmitglied. Beide Seiten haben einen Untersuchungsausschuss ins Gespräch gebracht. Die Forderung von ÖVP-Chef im Burgenland Christian Sagert:
Offenlegung aller Informationen darüber, wann die Mitglieder der SPÖ-Alleinregierung über die Schließung der Commerzialbank erfahren haben und was sie mit dieser Information gemacht haben.
Die SPÖ gibt den schwarzen Peter wieder zurück an den politischen Gegner. Das Argument, schon in den 1990er Jahren habe es Unstimmigkeiten bei der Commerzialbank gegeben, da hätte die ÖVP das Sagen gehabt. Der Bilanzskandal könnte für das Land Burgenland auch finanzielle Folgen haben. Rechtsanwalt Ernst Brandl vertritt mehrere Bankkunden, die Millionen verloren haben. Er ist der Meinung, das Land soll haften, denn es sei für die Bankenprüfung verantwortlich und hat dabei fahrlässig gehandelt.
Der große Fehler des Landes lag meines Erachtens darin, dass sie sich einen Prüfer ausgesucht haben, der auch schon den Jahresabschluss der Bank geprüft hat. Insofern sind hier die Funktion des zu Kontrollierenden und des Kontrollors zusammengefallen. Da hat also, um mit den Worten des Finanzminister Edlinger zu sprechen, der Hund auf die Wurst aufgepasst.
Der Rechtsanwalt Ernst Brandl im Beitrag von Barbara Leidl aus Wien über einen Bankenskandal im Burgenland. Gestern Abend wurde bekannt, dass die Bundesregierung die Reisewarnung für 4 türkische Küstenprovinzen aufhebt. Was das Urlaubsland und die Urlaubsbranche dort freuen dürfte, sind auch die deutschen Touristen noch nicht so zahlreich da wie sonst. Wichtig, vor einer Buchung sollte man überlegen, ob man in letzter Zeit was Schlechtes gesagt oder geschrieben hat über die Türkei oder Kritik geliked hat. Sonst landet man womöglich in einer ganz anderen Quarantäne als in der Corona-Quarantäne. Dann droht Gefängnis. Wer nichts zu befürchten hat, der findet ein Land vor, das sich gut vorbereitet hat auf Urlauber, wie aus Istanbul Karin Senz berichtet.
Eine Mitarbeiterin des Flughafens Antalya steht in der Ankunftshalle und versucht, die Urlauber dazu zu bringen, Abstand zu halten. Aber alle wollen am Gepäckband als Erster den Koffer schnappen und ab ans Meer. Flughafenmanager Bilgihan Yılmaz kennt das Problem.
Dort ist es relativ schwierig, den Passagier dazu zu bewegen, wenn nicht auf Tuchfühlung zu gehen. Da haben wir tatsächlich eine Lösung gefunden. Da gibt es kleine Barrieren, die physisch verhindern, dass die Menschen sich dort stapeln. Aber am Ende des Tages gehören natürlich zwei Seiten dazu.
Eben auch der Urlauber. Darum gibt es auch noch Durchsagen in mehreren Sprachen. Insgesamt ist es verhältnismäßig leer im Flughafengebäude. Rund 200.000 Passagiere an einem einzigen Tag sind hier letztes Jahr angekommen bzw. abgereist, erzählt Yılmaz stolz. Jetzt sind es gerade mal 30.000, aber mit Tendenz nach oben. Seit Anfang des Monats kommen wieder Maschinen aus Russland rein. Außerdem warnt Deutschland jetzt nicht mehr vor Reisen nach Antalya und drei weiteren Urlaubsregionen. Ob das allerdings den großen Schub bringt? In vielen Bundesländern sind die Sommerferien bald vorbei. Dennis Uhr ist mit seinem Unternehmen Ventus einer der wenigen, der schon seit Wochen wieder Pauschalurlaub in der Türkei anbietet.
Ich glaube nicht, dass es zu spät ist. Wir haben jetzt Anfang August und die Saison in der Türkei kann bis Mitte November, gerade in Antalya, auch andauern. Das ist noch eine sehr lange Zeit und viele Deutsche haben ihren Urlaub noch nicht dieses Jahr gebucht.
Gabi aus der Nähe von Stuttgart ist im Moment eine der wenigen klassischen Hotelurlauber aus Deutschland. Sie kommt regelmäßig in die Türkei und liebt es, in Antalya shoppen zu gehen.
In einigen Läden, wo ich reingegangen bin, wurde die Temperatur gemessen, ob ich Fieber habe. Das ist mir in Deutschland seit Corona noch nie passiert.
Die 57-jährige Küchenplanerin sitzt in Shorts und Top, entspannt in einem Lokal und raucht eine Zigarette.
Ich finde hier an jedem Tisch Hygieneartikel. Die Bedienungen sind mit Mundschutz, meinen sind sie in Deutschland auch, aber weit nicht so hygienisch vorbereitet wie jetzt hier in der Türkei. Ich bin Risikopatientin, aber ich habe keine Angst.
Die Türkei hat schon vor Wochen ein Hygienekonzept entwickelt, das Urlauber und Hotelmitarbeiter vor Corona schützen soll. Auch Brigitte und ihr Mann waren schon öfter in Antalya. Die Berlinerin vergleicht ihren Urlaub jetzt mit denen früher.
Also nicht viel anders, bloß eben diese Maskenpflicht, Desinfektion überall. Ja gut, essen konnte man sich eben nicht alleine bedienen. Na, man musste teilweise anstehen, aber da waren so viel Personal, das ging eigentlich relativ zügig.
Denn das offene Buffet in den All-Inclusive-Hotels passt nicht in das Hygienekonzept. Abschwerbänder halten jetzt die Gäste auf sichere Distanz. Künftig müssen sich Urlauber vor dem Abflug auf Corona testen lassen. Das war eine der Bedingungen Berlins. Die Türkei darf nur negativ Getestete ins Flugzeug nach Deutschland lassen. In Antalya kein Problem. Direkt am Flughafen gibt es eine Teststation. Flughafenmanager Yılmaz erklärt, um positive Fälle kümmern sich dann die türkischen Behörden.
Die dann entsprechend positiv getestete Menschen in Quarantäne nehmen und dann ins Krankenhaus fahren. Und dann wird dort weiter entschieden, wie mit dem dann Patienten umgegangen wird.
An der Wärmebildkamera am Eingang leuchtet plötzlich etwas rot. Zu hohe Temperatur. Yılmaz wirft einen Blick auf den Bildschirm und winkt ab. Es ist nur ein Koffer, der in der Sonne oder im Bus zu heiß wurde. Das Problem müssen wir noch in den Griff kriegen.
Corona-Sommer in der Türkei, Karin Senz berichtete. Schon von klein auf wird uns beigebracht, dass Gold etwas Besonderes ist, denn in den Sagen und Märchen sind die Kronen der Prinzessinnen aus Gold, das Zepter des Königs auch und die Suche nach Gold, dazu gibt es ganze Abenteuergeschichten. Auch derzeit ist Gold gesucht als Geldanlage und das treibt den Preis. Inzwischen erstmals über die Marke von 2.000 US-Dollar für die Feinunze. Mehr dazu von Dorothee Holz.
Gestern Abend gegen 18.30 Uhr war es soweit. Zum ersten Mal übersprang der Goldpreis die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze, die genau 31,1 Gramm wiegt. Gold ist der große Corona-Profiteur. Die Notenbanken und Regierungen pumpen Billionen in die Wirtschaft, um die dramatischen Folgen der Pandemie abzumildern, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das hilft auch den Aktienmärkten, aber noch mehr hilft es dem Gold. Denn diese vielen Billionen schüren die Angst vor einer Inflation. Dagegen wollen sich Investoren weltweit mit Gold absichern. Besonders groß ist der Goldhunger in Deutschland. Im ersten Halbjahr wurde hierzulande sogar mehr Gold gekauft als im Riesenreich China.
Dorothee Holz über den steigenden Goldpreis. Autobauer hatten es im zweiten Quartal in Deutschland und Europa schwer, denn in der Zeit von April bis Juni, da waren wegen der Corona-Pandemie die Autohäuser lange Zeit geschlossen und Autos konnten nicht verkauft werden. Das spürt auch der Autokonzern BMW, wie unser Korrespondent für das Bundesland Bayern, Tobias Krone, berichtet.
Die Corona-Krise geht auch an BMW nicht vorüber. Seit über einem Jahrzehnt lieferte man aus München verlässlich Gewinne. Und jetzt muss auch Finanzvorstand Nicolas Peter die Rhetorik bemühen, um die Fakten nicht ganz so historisch dramatisch aussehen zu lassen.
BMW ist über 100 Jahre alt. Quartalsberichte gibt es erst seit einer relativ kurzen Zeit gemessen an den 100 Jahren. In dieser relativ kurzen Zeit ist es der höchste Quartalsverlust. Ich glaube, das ist aber nicht überraschend.
Nein, überrascht ist sicher niemand der Teilnehmenden an der Telefonpressekonferenz zum zweiten Quartal bei BMW. Unterm Strich stand ein Verlust von 212 Millionen Euro. Zum Vergleich, vor einem Jahr hatte BMW noch einen Gewinn von knapp 1,5 Milliarden Euro gemacht. Der Umsatz des bayerischen Autobauers ging um ein knappes Viertel zurück. Nun erholten sich die Märkte etwas, allerdings global ganz unterschiedlich schnell. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse.
In China konnten wir im zweiten Quartal bereits wieder mehr Fahrzeuge ausliefern als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Zuwachs beträgt 17%. In Europa und Amerika lagen unsere Auslieferungen noch tief im Minus.
Aber auch hier erhole sich langsam der Markt. BMWs Finanzvorstand Nicolas Peter.
Vor diesem Hintergrund blicken wir vorsichtig optimistisch auf das zweite Halbjahr.
Seit Ende Juni laufen alle BMW-Werke wieder im regulären Schichtbetrieb. Und auch die Nachfrage nach Autos ziehe mit Mehrwertsteuersenkung und Elektromobilitätsprämie spürbar an, so Oliver Zipse. Das ist wichtig, denn das Ziel von BMW ist es, bis 2030 7 Millionen E-Fahrzeuge zu verkaufen. Doch natürlich gelte es erst einmal wieder in alte Erfolgsspuren zurückzufinden. Neben den Autoverkäufen gingen auch die Leasingverträge und Kredite von Unternehmen um ein Viertel zurück. Einbußen auch beim Motorradgeschäft. Eine raschere Erholung als bisher wünscht man sich vom US-amerikanischen Markt. Immerhin, im amerikanischen Spartanburg kann BMW weiter seine SUVs produzieren.
Wir haben momentan eine stabile Lieferbeziehung aus den Lieferanten, die sich in Mexiko befinden, aber auch die sich in den USA befinden. Wir sehen dort keine Lockdowns und auch unser größtes Werk in Spartanburg läuft on full steam, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir kriegen dort genügend Autos raus. Also fast eine bipolare Situation. Die Lage im Land auf der gesundheitlichen Seite führt aus jetziger Sicht nicht dazu, dass wir die Lieferketten unterbrechen.
BMW streicht derzeit 6.000 Stellen. Die Abfindungen dafür seien schon in der Korrektur der Prognose für dieses Jahr eingepreist. Ebenso die Kosten der Umstellung durch den Brexit. Ungewiss aber seien mögliche Folgekosten. Und natürlich die Frage, ob Corona in Deutschland noch einen zweiten Lockdown erzwingt.
Eine erneute Verschärfung der Lage sowie eine mögliche zweite Infektionswelle und damit verbundene Eindämmungsmaßnahmen sind in unserem Ausblick weiterhin nicht enthalten.
Dieser Satz macht den Zweckoptimismus bei BMW klar, der wohl für die gesamte Wirtschaft steht. Mit einer zweiten Corona-Welle will einfach niemand rechnen.
Tobias Krone zur wirtschaftlichen Lage bei BMW. Unruhige Zeiten bei der Commerzbank. Gesucht wurde zunächst ein neuer Vorsitzender für den Aufsichtsrat. Hier wurde am vergangenen Montag der frühere Vorstandschef der Landesbank Baden-Württemberg, Hans-Jörg Vetter, gewählt. Nun fehlt noch ein neuer Konzernchef und wenn der gefunden wurde, dann sollte dringend an einer neuen Strategie gearbeitet werden, damit die Commerzbank im Wettbewerb bestehen kann. Denn so wie derzeit kann es nicht weitergehen. Das zeigte der neue Quartalsbericht, der heute vorgelegt wurde, mit trübem Ausblick auf das Gesamtjahr. Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Die Commerzbank hat sich von ihren Ambitionen verabschiedet, im laufenden Jahr einen Gewinn zu erzielen. Nachdem sie seit 2009 immer schwarze Zahlen geschrieben hatte, schafft sie dies auch wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im laufenden Jahr nicht mehr, sagte Bettina Orlob, im Vorstand für Finanzen zuständig, heute in einer Telefonkonferenz.
Dieses Jahr, klar, krisenbedingt, werden wir vor allen Dingen dann, wenn wir jetzt auch nochmal Restrukturierungsaufwendungen buchen, einen Verlust vermutlich sehen. Und wie 2021 abläuft, hängt von vielen Faktoren ab, hängt natürlich auch von unserer Strategieankündigung ab, hängt natürlich auch davon ab, wie sich jetzt die Wirtschaft entwickelt und damit natürlich auch das Geschäft von uns. Also von daher möchte ich da jetzt keine Prognose abgeben. Ich kann nur so viel sagen, dass wir es natürlich vorhaben, so schnell wie möglich in die Gewinnzone wieder zurückzukehren.
Das dürfte nicht so leicht sein, glaubt Philipp Hässler, Analyst von Pareto Securities.
Wenn man sich das erste Halbjahr anschaut, da hat die Commerzbank weiter ihre Kosten erfolgreich runtergebracht, allerdings nur leicht. Wenn sie die Profitabilität deutlich erhöhen will, ist das wahrscheinlich nur durch weitere Kostensenkungen erreichbar, weil auf der Ertragsseite halt einfach aufgrund des niedrigen Zinsumfeld das deutlich höhere Erträge unwahrscheinlich sind. Und dazu kommt halt nicht nur diese, sondern bestimmt auch im nächsten und übernächsten Jahr Belastungen in der Risikovorsorge.
So stieg die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal auf fast 470 Millionen Euro. Das war mehr als 2,5-mal so viel wie im Vorjahr. Darin war jedoch auch ein großer Einzelfall mit 175 Millionen Euro enthalten, wahrscheinlich ein Kredit an die insolvente Wirecard. Für das gesamte Jahr rechnet die Bank jetzt mit einer Risikovorsorge zwischen 1,3 und 1,5 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal jedoch ein Gewinn von 220 Millionen Euro. Das war mehr als erwartet. Erfreulich verlief das Geschäft im Wertpapierhandel und das war vor allem auf die Kunden der Direktbanktochter Comdirect zurückzuführen. Philipp Häßler.
Man muss sagen, dass die Comdirect natürlich ein sehr, sehr starkes erstes Halbjahr bzw. auch starkes zweites Quartal hatte. Insofern hilft das zumindest etwas, die Belastung da aus dem Wirecard-Engagement abzufedern.
Eigentlich wollte die Bank heute neue Sparziele und eine neue Strategie vorstellen. Doch wegen der Rücktrittsankündigung von Konzernchef Martin Zielke wird man dies nun später tun, sagte Orlob.
Wir warten natürlich genau damit der oder die neue CEO tatsächlich auch Einflussmöglichkeiten hat. Das heißt, sobald die Nachfolge entschieden ist, werden wir in intensive Diskussionen gehen, das im Vorstandskreis diskutieren und dann auch mit dem Aufsichtsrat. Und dann werden wir das natürlich auch nach außen hin kommunizieren.
Bettina Orlob, die selbst als mögliche Kandidatin für die Zielke-Nachfolge gilt, wollte sich aber zu dieser Frage nicht weiter äußern. Den neuen Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter, der gestern offiziell auch vom Gericht bestellt wurde, habe sie noch nicht getroffen. Das werde aber zeitnah geschehen.
Brigitte Scholtes über den neuen Quartalsbericht der Commerzbank. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder mit Viktor Goitka in unserem Börsenstudio. Herr Goitka, das war ja ein Handelstag, der es in sich hatte. Es gab eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten. Was sage ich? Vielzahl. Es war eine wahre Flut und das begleitet von einigen wichtigen Konjunkturdaten. Was haben die Anleger aus dieser Gemengelage gemacht?
Ja, die Unternehmensnachrichten, die sind ja immer wie so kleine Puzzleteile, die sich dann zu einem großen Gesamtbild am Ende zusammensetzen. Schauen wir auf die DAX-Tafel, der Deutsche Leitindex aktuell 0,5% im Plus bei genau 12.660 Zählern. Corona-Sorgen, die hat man heute nicht an der Börse, aber auf der anderen Seite die große Euphorie von Anfang der Woche, die ist auch perdu.
Der Goldpreis, wir haben berichtet, gestern Abend hat er erstmals die Marke von 2000 US-Dollar für die Feinunze genommen. Was muss denn derzeit bezahlt werden?
Aktuell werden schon 2048 Dollar fällig für eine Feinunze. Der Preisauftrieb, der kommt vor allen Dingen von den Investmentprofis. Man kann Gold ja nicht nur als Privatanleger, als Münzen und Barren kaufen, sondern eben auch mit ganz speziellen Finanzpapieren. Und diese Anbieter, die legen sich selber wiederum dann Gold meist irgendwo in den Tresor rein, soll ja auch sicher sein. Und in diese Papiere fließt momentan richtig Geld rein, sodass einer dieser größten Goldfonds jetzt mehr Gold hält, Achtung, als die Zentralbanken von Japan oder Indien. Und das ist schon was.
In der Tat. Der Euro ist deutlich im Aufwind. Was ist der Grund?
Europa hat aus Sicht der Investoren die Corona-Pandemie schon besser im Griff als die USA. Da geht man einfach tendenziell vom Dollar in den Euro rein. Und auch, dass die EU-Länder sich auf den gemeinsamen Wiederaufbaufonds geeinigt haben, das hat einfach international für Vertrauen gesorgt. Damit stehen die EU-Länder ein Stück weit füreinander ein. Das kommt am Devisenmarkt gut an. Und deswegen der Euro summa summarum bei einem Dollar 19 jetzt gerade diese Marke überstiegen.
Und was tat sich beim Handel mit Staatsanleihen?
Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel unverändert bei minus 0,55%.
Dann schauen wir jetzt noch beim Handel mit Aktien auf Einzelbewegungen und starten wir hier doch mal mit einem Blick auf einen Vertreter des Einzelhandels. Bei Seekonomy droht ein massiver Stellenabbau. Seekonomy, dahinter verbirgt sich Mediamarkt Saturn. Wie fällt die Reaktion an der Börse aus?
Die Aktien von Seekonomy, die steigen heute 0,7%. Ein bisschen eine lustlose Reaktion, könnte man sagen. Man könnte ja wohl 3.500 Stellen abbauen. Damit natürlich auch langfristig, so sagt der Konzern, Kosten sparen. Aber die müde Reaktion der Anleger, die zeigt ja letztlich auch, das Geschäftsmodell mit den riesen Elektronikmärkten, das ist ja schon vorher unter Druck gewesen. Die Konkurrenz von Amazon und Co., die ist beinhart und eine richtige Online-Strategie. Also damit hat sich die Economy, Mediamarkt, Saturn immer schwer getan.
Kommen wir zu den DAX-Konzernen mit neuen Quartalsberichten. Mit dabei BMW, wir hatten ja gerade berichtet, und auch Conti legte neue Zahlen vor. Mit welchem Echo?
Ja, bei BMW treten die Anleger ziemlich heftig auf die Bremse. -4,5%, das ist fast der DAX-Schluss. Das ist im DAX ziemlich weit hinten. Die BMW-Chefs haben ja noch ein bisschen versucht zu beschwichtigen, aber die Anleger zeigen heute die rote Karte. Schauen wir dann auf Conti, das war der zweite Teil Ihrer Frage. Auch da sieht es nicht gut aus. Conti-Titel 2,5% im Minus.
Viktor Goitgar fasste den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Antje Allroggen begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Nähe und Ferne im digitalen Zeitalter. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.